Ja, wie ihr gemerkt habt, in den Liedern und auch in dem, was Daniel heute Morgen aus Psalm 16 vorgelesen hat, da ging es schon viel um Vertrauen, Vertrauen auf Gott. Und ich möchte das heute Morgen auch zum Thema machen. Vertrauen, Vertrauen auf Gott. Aber auch, wie dieses Vertrauen manchmal auch ins Wanken geraten kann. Und ich möchte dazu ein Lebensbild gebrauchen, ein Lebensbild einer Person aus dem Alten Testament. Meine Frau und ich, wir lesen abends immer noch in der Bibel so fortlaufend ein Kapitel und da sind wir letzte Woche, also am Wochenende war es, glaube ich, so Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, sind wir auf 2. Chronika gestoßen, 2. Chronika 14 bis 16. Und da wird uns ein Mann vorgestellt, der heißt Asa. Wisst ihr, wer Asa war? Asa war ein König, und zwar ein König von Juda. Ist vielleicht ein Name, den man nicht so oft hört wie meinetwegen Abraham, Mose oder auch David. Asa, wie gesagt, war ein König von Juda. Und Asa war auch ein König aus Juda, der ziemlich lange regiert hat. Viele Könige waren ja so, die waren vielleicht nur ein paar Monate oder ein paar Jahre im Amt. Asa war sogar 41 Jahre im Amt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Asa war. Asa war ein Sohn Abias und Abia wiederum war ein Sohn Rehabeams. Rehabeam war wiederum ein Sohn von Salomo und Salomo war ein Sohn von David. Also man könnte auch sagen, Asa war also ein Ur-Ur-Ur-Enkel von David. Zum Ablauf der Geschichte vielleicht noch ein, zwei Sätze. Zur Zeit Asas war das Reich Israel getrennt in ein Nordreich und in ein Südreich. Das war schon zur Zeit Rehabeams so. Dort wurde das Reich getrennt in ein Nord- und ein Südreich. Die wichtigste Lektion, die Asa aber lernen musste, war Gottvertrauen. Und dass Gott die stärkt, die ihn von ganzem Herzen suchen und von ganzem Herzen vertrauen. Nun können wir heute Morgen, wie gesagt, nicht alle drei Kapitel aus 2. Chronika vorlesen und auch nicht 1. Könige 15, wo das beschrieben wird. Und deswegen werde ich nur einige Verse immer vorlesen und so Parallelen vielleicht auf unser Leben ziehen. Wie gesagt, Asa war ein gottesfürchtiger Mann und wenn wir Vers 1 in Kapitel 14 lesen, da heißt es, und Asa tat recht und tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Er tat also, was recht war und seinem Gott gefiel. Wie oft sind wir von dem, was wir tun, wie wir handeln, überzeugt, dass es richtig ist, was wir machen. Aber was ist letztendlich gut und richtig für unser Leben? Was ist der Maßstab, nach dem wir uns ausrichten, nach dem wir leben sollten? Nach dem, was die Masse denkt, wie jeder um uns herum handelt, so wie die Welt reagiert, so nach dem Motto, machen doch eigentlich alle so, kann ja nicht falsch sein. Oder vertrauen wir wirklich auf Gott und richten uns nach Gottes Geboten, nach seinen Satzungen. Ich denke, ihr kennt das alle. Ich bin, denke ich, da kein Einzelfall. Wir reagieren oft so aus dem Bauch heraus, so nach Gefühl. Lassen uns oft nach Gefühl leiten, aber Gefühl ist Gefühl immer der richtige Weg, nach dem wir uns ausrichten können. Und wir sollten uns da wirklich immer wieder fragen, was ist der richtige Weg, was ist der Maßstab für unser Leben? Weiß jemand von euch, was im letzten Vers des Richterbuches steht? Könnte man wissen. Da heißt es, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und diesen Zustand, denke ich, den könnte man mit einem einzigen Wort beschreiben, nämlich mit Chaos. Chaos passiert dann, wenn jeder nach seinem eigenen Gutdünken handelt und tut und macht. Aber wie gesagt, von Asa heißt es hier in Vers 1, er tat, was gut war und recht war in den Augen Gottes. Es geht also nicht in erster Linie um unser Bauchgefühl, sondern was in Gottes Augen richtig ist. Und Asa macht es genauso, macht es genau richtig. Er bezieht Gott in sein Leben mit ein. Er hat praktisch eine persönliche Beziehung zu diesem Gott und orientiert sich auch am Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes, denke ich, ist auch der Maßstab für unser Leben. Ich möchte uns ein paar Verse aus dem dritten Buch Mose vorlesen, aus dem 18. Kapitel. Die ersten Verse, da heißt es: Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen: Ich bin der Herr, euer Gott. Nach der Weise des Landes Ägyptens, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Und nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringen werde, sollt ihr nicht tun. Und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun, meine Ordnungen sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Auch wenn dieses Wort, denke ich, in erster Linie an das Volk Israel gerichtet ist, ich denke, der Maßstab Gottes auch für uns hat sich bis heute nicht geändert. Der bleibt bestehen, hat heute noch Gültigkeit. Wie gesagt, die Bibel, das Wort Gottes, sollte auch für uns der Maßstab für unser Leben sein. Die Frage, die sich an uns also richtet, ist: Richten wir uns immer nach diesen Maßstäben Gottes? Halten wir uns daran? Und ich denke nicht. Wie schon gesagt, manchmal entscheiden wir einfach so aus dem Bauch heraus nach Gefühl und wir meinen, das, was wir tun, wie wir handeln, dass es richtig ist. Wir meinen, wir sind auf dem richtigen Weg. Was ist aber, wenn wir nicht auf dem richtigen Weg sind, wenn wir uns auf dem Holzweg befinden? Lässt Gott uns dann einfach so blindlings ins Verderben laufen? Nein, ich denke nicht. Das macht Gott natürlich nicht. Er stellt uns immer so, wie soll man sagen, so große Warnschilder, Warntafeln in den Weg. Und ich denke, jeder von uns, wenn er ehrlich ist, hat diese Warntafeln auch schon gesehen. Dieses Stopp, Halt, Umleitung, Sackgasse oder wie auch immer. Das sind Schilder, die Gott uns in den Weg stellt. Und wir machen nur oft den Fehler, dass wir diese Schilder, diese Warnungen ignorieren, die Gott uns in den Weg stellt. Das ist wie, man kann sagen, wie im Straßenverkehr. Da gibt es auch ganz klare Regeln, ganz klare Richtlinien. Auch da gibt es diese Schilder. Stopp, Sackgasse, Umleitung oder auch Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und ich kann das ja nur von mir sagen. Und wie oft ertappen wir uns dabei, dass wir, wenn 60 dasteht, dann doch mal 65 oder 70 fahren und sagen, das geht vielleicht so gerade eben noch. Das lassen wir noch durchgehen. Bei Asa gab es auch solche Wegweiser, solche Warnschilder. Und das waren hier bei Asa einmal der Prophet Asaja und zum anderen der Seher Hanani. Und bei Asa, wenn wir die Geschichte lesen würden, finden wir auch beides. Einmal, dass er auf diese Warnungen, auf diese Schilder achtet, darauf reagiert, aber auch, dass er sie ignoriert. Aber wie gesagt, eigentlich war Asa ein Mann, der sein Vertrauen auf Gott setzte. Und wenn wir so im Kapitel 14 weiterlesen, dann wird das ja auch nochmal deutlich. Als Serach, der Kuschite, mit seinem ganzen Heer gegen Asa aufzieht und gegen ihn Krieg führt, da setzt Asa sein ganzes Vertrauen auf Gott. Asa, der konnte ja rechnen. Also er hatte, glaube ich, 300.000 Mann, wird hier, glaube ich, gesagt, zur Verfügung und aus Benjamin nochmal 280.000 Mann, das sind so knapp 600.000 wehrfähige Männer, die er hatte. Aber ihm gegenüber standen mindestens 1 Million bewaffnete Kuschiten und auch noch ihre Waren, steht hier, wird hier beschrieben. Und von Asas Männern heißt es sogar, dass es alles wehrfähige, tapfere Männer waren. Aber Asa verlässt sich darauf alleine nicht. Er setzt sein Vertrauen auf Gott. Und wenn wir dann den Vers 10 lesen, da heißt es, Kapitel 14, Vers 10, und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen, Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Wie gesagt, Asa setzt sein Vertrauen wirklich voll und ganz auf dem Herrn. Wie oft ist es bei uns, dass wir unser Vertrauen auf uns selbst setzen, auf unsere Kraft, unsere Stärke, dass wir ja toll und klasse sind vielleicht. Paulus sagt an einer Stelle, ich will mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi in mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, sagt er. Und ich denke, das ist das Bestreben Gottes bis heute, sich an den Schwachen als mächtig erweisen oder auch durch wenige zum Sieg zu verhelfen. Und wenn wir da in der Bibel sehen, wie Gott das immer wieder tut, denken wir zum Beispiel an Abraham, als er auszog, seinen Neffen Lot zu befreien. Mit einer Handvoll Männer ist er da gegen mehrere Könige ausgezogen und Gott hat den Sieg geschenkt. Oder wenn wir an David und Goliath denken, oder auch an Gideon, wie er mit so einer kleinen Handvoll, ich glaube 32.000 Mann waren es, Anfang gegen 125.000 Midianiter aufzog. Und wo Gott dann auch noch zweimal ausgesondert hat, dass am Ende nur noch 300 Mann übrig blieben, die dann gegen diese 125.000 auszogen. Und trotzdem hat Gott sie geschenkt. Und wir haben es ja auch vorhin schon gehört mit Israel. Wie Israel erneut angegriffen wurde. Und wenn wir sehen, wie Gott sich immer wieder an den Schwachen mächtig erweist, und das kann man ganz deutlich, denke ich, auch an seinem Volk Israel erkennen. Wenn man zum Beispiel daran denkt, wie Israel 1948 die Staatsgründung ausgerufen hat, als dieser David Ben-Gurion den Staat Israel erneut ausgerufen hat, da standen, glaube ich, 650.000 Mann, eine gute halbe Million Israeliten, einer Macht von 42 Millionen Arabern gegenüber. Und die damit gedroht haben, haben gesagt, wenn Israel diesen Staat ausruft, dann marschieren wir spätestens eine Minute später ein und werden sie wieder aus ihrem Land vertreiben. Aber es war andersrum. Diese 50-fache Übermacht wurde von Gott geschlagen. Und das Gleiche haben wir ja auch dann, ich glaube, 67 bei dem 6-Tage-Krieg gesehen. Auch da standen 2,5 Millionen Juden einer Übermacht von 80 Millionen Arabern gegenüber und trotzdem hat Gott Sieg geschenkt. Und so dürfen wir, denke ich, auch darauf vertrauen, dass Gott diesmal Israel, seine schützende Hand über Israel halten wird. Aber in all diesen Beispielen können wir einfach sehen und erkennen, wie Gott zu seinem Volk, zu seinen Kindern steht. Bis heute. Wenn wir, wie gesagt, wirklich unser Vertrauen auf ihn setzen. Wie hier in der Geschichte von Asa, es nachher im Vers heißt, in Vers 11 heißt, und der Herr schlug die Kuschiten vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiten flohen. Also Gott hat hier den Sieg geschenkt, trotz dieser Übermacht. Der Herr schafft Sieg, heißt es hier. Und darauf dürfen auch wir, denke ich, heute noch vertrauen, wenn wir wirklich unser Vertrauen immer wieder auf den Herrn, auf Gott setzen. Nicht auf unsere eigene Kraft, nicht auf unser Vermögen. Nun führen wir heute natürlich keinen Kampf mehr mit Pfeil und Bogen oder mit Schwertern, dass wir aufeinander losgehen. Unsere Mächte, heißt es, unsere Widersacher sind die Mächte der Finsternis. Das ist der Teufel selbst, der gegen uns aufzieht. Mit allen Mitteln versucht er, uns zu Fall zu bringen, uns von Gott abzuziehen, unser Vertrauen zu schwächen. Wenn wir also im Reich Gottes siegreich sein wollen, dann geht es letztendlich nur, wenn wir wirklich in der Kraft Gottes und im Vertrauen auf ihn hoffen. Und dann schenkt Gott, denke ich, auch Sieg. Manchmal fühlen wir uns ja alleine so stark, dass wir meinen, wir schaffen den Sieg auch alleine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber ich denke, das funktioniert nicht. Manchmal legen wir auch oder sagen wir, dass es vielleicht Schwäche ist, wenn wir auf Hilfe von außen vertrauen. Wir meinen, wir schaffen das alleine. Aber wie gesagt, das funktioniert nicht immer. Wenn wir den Herrn wirken lassen, dann ist es ja keine Schwäche. Im Gegenteil, es ist ja eigentlich, wir drücken dadurch ja unser Vertrauen zu ihm aus. Das sagt ja etwas aus von meinem starken Gottvertrauen. Ich möchte auch dazu ein paar Verse aus dem Epheserbrief vorlesen, aus dem Kapitel 6. Da sagt Paulus im Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ziehet die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Werdet stark im Herrn, sagt Paulus hier, in seiner Stärke, in seiner Macht. Und ich denke, darauf kommt es auch an, auf dieses bedingungslose Gottvertrauen, uns ihm auszuliefern in allen Bereichen. Und wie gesagt, dieses Gottvertrauen hatte Asa. Und trotzdem muss Gott ihm manchmal solche Warnschilder in den Weg stellen. Bei Asa war es zum einen, wie gesagt, der Prophet Asaja. Können wir vielleicht einmal ganz kurz lesen, Kapitel 15, Vers 1, da heißt, oder ab Vers 1, und auf Asaja, den Sohn Oditz, kam der Geist Gottes, und er ging hinaus Asa entgegen und sagte zu ihm, hört mich an, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid, und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird auch er euch verlassen. Und Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott, und ohne belehrenden Priester und ohne Gesetz. Aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und sie suchten ihn, und er ließ sich von ihm finden. Eigentlich könnte man doch sagen, war doch alles gut. Asa vertraute Gott, Gott hat den Sieg geschenkt. Aber der Prophet Asaja muss ihm sagen, pass auf Asa. Das alles funktioniert letztendlich nur, wenn du wirklich dein Vertrauen auf Gott setzt. Nicht auf eigene Kraft. Und daraufhin fand ja auch, wie wir eben gelesen haben, eine völlige Erneuerung statt. Man hat den Bund mit Gott wieder neu erneuert. Und es hat auch im ganzen Volk ein radikales Umdenken stattgefunden. Also weg von den Götzen wieder hin zu Gott. Und ich denke, manchmal brauchen auch wir so eine Erneuerung im Glaubensleben. Nicht, dass wir wieder eine neue Entscheidung für den Herrn Jesus treffen müssten, das meine ich nicht, auf keinen Fall. Das haben wir einmal festgemacht in unserem Leben und das gilt für alle Zeit. Aber unsere Einstellung, denke ich, die sollten wir manchmal einfach anhand des Wortes Gottes immer wieder neu überprüfen. Wo stehe ich eigentlich? Ist das, was ich denke, wie ich handle, immer noch richtig? Oder muss ich mich manchmal durch den Geist Gottes wieder ganz neu anrühren lassen? Prüfen lassen. Manchmal ist es ja auch so, dass wir ganz ungewollt vielleicht auch uns von dem Herrn Jesus wegbewegen. Und dann ist es wichtig, dass wir uns ganz neu darüber bewusst werden und wieder ganz neu auf ihn zubewegen. Dass wir ihm unser Vertrauen ganz neu aussprechen und uns ihm ganz hingeben, damit er letztendlich wieder Sieg in unserem Leben schenken kann. So wie wir hier auch bei Asa gesehen haben. Und das heißt auch, dass wir unsere Grenzen erkennen müssen, unsere Beschränktheit eingestehen müssen. Und dass wir wirklich unser Vertrauen ganz und gar auf Gott setzen und von ihm Hilfe erwarten. Jeder von uns weiß, denke ich, dass es auch bei uns Christen nicht immer nur Freude und Sonnenschein gibt, dass es auch da Nöte und Anfechtungen gibt. Aber dann einfach zu wissen, es gibt jemanden, zu dem ich mich in meiner Not zuwenden kann, dem ich vertrauen kann. Und deshalb wiederhole ich das immer wieder gerne, wie wichtig Gebet ist. Das intensive Gespräch mit meinem Herrn. Einfach zu wissen, da ist jemand, der größer ist als meine Not, der mächtiger und größer ist als all das, was mich anfecht. Und darauf sollten wir immer wieder vertrauen, unser Vertrauen immer wieder auf Gott setzen. Und wenn wir uns so die Geschichte Asas bis, ja man kann sagen, zum Ende Kapitel 15 anschauen würden, dann könnte man auch fast meinen, Asa ist so wie sein Ur-Ur-Urgroßvater David, praktisch ein Mann nach dem Herzen Gottes, könnte man fast sagen. Er vertraut einfach auf Gott. Aber wenn wir weiterlesen, dann müssen wir eingestehen, dass das eigentlich weit gefehlt ist. Hier bei Asa können wir auch sehen, wie kleingläubig, wie vergesslich wir oft sind und wie auch wir ganz leicht wieder so in alte Fahrwasser hineingeraten können. In Kapitel 16, da heißt es, im 36. Jahr seiner Regierung zog Baasha, der König von Israel, gegen Juda herauf und baute Rama aus. Wisst ihr, was der Baasha gemacht hat, als er gegen Juda gezogen ist? Der hat eine Mauer gebaut, so wie damals in Ost- und Westdeutschland. Also er wollte praktisch dem Asa die Versorgungswege über den Norden abschneiden, dass er nicht an Dinge rankommt, die er wirklich zum Leben braucht. Aber Baasha, der hat auch noch ein zweites Ziel damit verfolgt, mit dieser Mauer. Auch wie damals ähnlich in der DDR. Wisst ihr welches? Dem liefen die Leute weg. Und zwar zu Tausenden liefen sie weg und liefen zu Asa über. Wenn wir Kapitel 15, Vers 9 lesen, am Ende, da heißt es, denn in Menge waren sie aus Israel zu ihm übergelaufen, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war. Und das kann man auch uns einfach nur wünschen, jedem Einzelnen von uns, dass unser Umfeld etwas von dem mitbekommt, also verspürt, dass wir ein starkes Gottvertrauen haben, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Und das war bei Asa der Fall. Die Menschen drumherum konnten sehen, wie er auf Gott vertraute. Und ich denke, es wäre doch schön, oder wenn die Menschen hier in Oldesloe zum Beispiel zu uns in die Gemeinde kommen würden und sagen würden oder sehen würden, wie Gott bei uns wirkt und am Handeln ist, am Wirken ist. Aber zurück zu Asa. Wie reagiert Asa jetzt auf diese Kriegserklärung des Baasha aus Israel? So wie wir Asa bisher kennengelernt haben, würden wir wahrscheinlich sagen, der geht jetzt in sein Kämmerlein und betet zu Gott, befiehlt ihm seine Not an, sein Anliegen und vertraut ihm seine Not an. Wie beim ersten Mal, als die Kuschiter gegen ihn ausgezogen waren. Aber wer Kapitel 16 kennt, der weiß, dass das nicht so ist. Asa geht zwar in eine Kammer, aber das ist die Schatzkammer. Einmal seine eigene und dann die des Herrn und die plündert er. Er will damit den Ben-Hadad, den König von Aram, zufriedenstellen, ihn an den alten Bund ihrer Väter erinnern und dass er ihm im Kampf gegen Baasha hilft. Der geht darauf ein, hilft ihm, der Baasha wird besiegt, dieses Bollwerk, die Mauer wird vernichtet und der Asa baut sogar seine eigenen Städte damit aus. Vom Menschlichen her könnte man vielleicht sagen, ist doch alles prima gelaufen, Ende gut, alles gut. Aber die Geschichte mit Asa ist leider noch nicht zu Ende. Gott stellt dem Asa noch einmal so eine Warntafel, so ein Stoppschild in den Weg, um ihn auf ihn hinzuweisen. Und die kann er eigentlich gar nicht mehr sehen. Der Gott hält ihm noch einmal so eine, na wie kann man sagen, so einen Spiegel vor Augen und zeigt ihm, wie Gott eigentlich in seinem Wirken schon so oft gewirkt hat. Wie er ihm geholfen hat, auch im Kampf gegen die Kuschiten. Wie Asa damals auch bereit war, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und spätestens jetzt hätte er noch die Möglichkeit gehabt, denke ich, Buße zu tun und sich wieder auf Gott zu besinnen. Aber das macht er nicht. Das grollt ihm so sehr, dass er den Hanani sogar ins Gefängnis setzen lässt. Und wie wir ja wissen, eine Sünde zieht die nächste nach sich. Das kennen wir von David her, Ehebruch mit Bathseba, Mord an dem Ehemann, Sünde, wenn man nicht Buße tut, eine Sünde zieht die nächste Sünde nach sich. Und hier bei Asa heißt es sogar, er tat einigen im Volk Gewalt an. Man kann hier in seinem Leben einfach ganz deutlich sehen, dass sein Verhältnis zu Gott gestört war. Was auch immer der Auslöser war, das wird hier in den Kapiteln nicht beschrieben. Aber die Geschichte von Asa, die zeigt auch uns, dass auch wir in der Gefahr stehen, zum einen einmal eigenmächtig zu handeln, ohne nach dem Willen Gottes zu fragen. Manchmal geht es vielleicht gut, wie bei Asa. Aber Gott möchte, dass wir wirklich ganz von ihm abhängig sind, unser Vertrauen wirklich ganz und gar auf ihn setzen. Nicht auf uns selbst, auf unsere eigene Kraft, sondern auf ihn. Und deshalb ist es wichtig, dass auch wir immer wieder, denke ich, auf diese Warnschilder oder Warntafeln Gottes achten in unserem Leben, dass wir sie nicht ignorieren. Asa hat diese Warntafeln mehrfach ignoriert. Und selbst am Ende seiner Tage, als er krank und schwach war, vertraut er nicht auf Gott. Da heißt es in Kapitel 16, ab Vers 12, und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen schwer. Auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und dann heißt es, Asa legte sich zu seinen Vätern und er starb im 41. Jahr seiner Regierung. Das heißt jetzt natürlich für uns nicht, dass wir keinen Arzt mehr aufsuchen wollen, auf keinen Fall. Aber dass wir die Reihenfolge beachten, denn die ist wichtig, denke ich. Dass wir unser Anliegen, unsere Not erst vor Gott und den Herrn Jesus bringen, bevor wir weitere Schritte einleiten. Dass wir nicht umgekehrt handeln. Dass wir erstmal aus eigener Kraft alles Mögliche versuchen, alles ausschöpfen, was in unserer Macht steht. Und dann, wenn es wirklich nicht mehr weitergeht, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, dann schreien wir zu Gott. Möge der Herr uns davor bewahren. Und Gott, wie gesagt, Gott möchte unser ganzes Vertrauen, dass wir wirklich uns ihm in allem anvertrauen, in allen Lebenssituationen, sei es privat oder auch gemeindemäßig, denke ich, alles gehört letztendlich vor ihm. Denn Gott heißt, von Gott heißt es, er stärkt die, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und diese feste Glaubenszuversicht, die wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Dass wir wirklich unser Vertrauen auf Gott setzen, so wie es, wie gesagt, anfangs bei Asa war. Gott hat, wie gesagt, mehrfach versucht, Asa wieder auch auf die richtige Spur zu bringen, was ihm leider nicht gelungen ist. Wir wissen nicht den Grund, wie ich schon sagte, weshalb Asa so gehandelt hat, warum er sein Vertrauen, also Gott gegenüber, verlassen hat und mehr auf eigene Kraft gebaut hat. Vielleicht war es das Alter, denn manch einer von uns wird ja nicht nur älter, sondern auch verwirrter oder auch verwunderlicher. Achten wir also darauf, auf diese Warnschilder Gottes in unserem Leben, damit Gott nicht erst härtere Geschütze auffahren muss, so wie er es bei Asa machen musste. Und wir stehen ja hinter dieser Geschichte, also wir können aus den Fehlern anderer lernen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass einmal über unserem Lebensbild, dass einmal vielleicht jemand über uns schreibt, dass dann das steht, was am Anfang bei Asa zu lesen war. Kapitel 14, Vers 1. Und Asa tat, was gut und recht war, in den Augen des Herrn, seines Gottes. Nur, dass dann da nicht der Name Asa steht, sondern vielleicht dein Name oder mein Name. Amen.